Halleluja. Die Gegenwart Gottes ist hier. Amen. Auch wenn du es vielleicht nicht spürst oder ihn nicht siehst oder vielleicht sogar nicht glaubst, aber es ist eine absolute Realität, dass unser Herr Jesus auferstanden ist und dass er hier ist und dass er dir begegnen möchte. Die Frage ist nur, ist dein Herz offen für seine Gegenwart und für sein Wort? Es liegt an dir, nicht an ihm. Er ist hier. Es ist eine Realität. Jesus Christus lebt, er ist auferstanden und er liebt dich. Jesus liebt dich. Wir wollen als Mosaic Family heute an 4 Standorten, Ehingen, Stuttgart, Ulm und Pforzheim, mit einer Predigtserie weitermachen. Du darfst ruhig noch stehen bleiben, brauchst mich noch nicht setzen, ich bete noch gleich. Wir befinden uns in der Serie Mosaic Kultur. Warum? Weil wir glauben, dass Kultur etwas Himmlisches ist. Es gibt natürlich auch die weltliche Kultur, aber die Bibel sagt, dass du und ich, wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, weil unsere Identität in Christus ist. Und wir wollen himmlische Kultur prägen, leben und auch selber erleben. Und heute geht es um Familie. Wir sind quasi eine Mosaik-Family, aber es geht, ich glaube, alles, was Manu heute sagen wird, passt gut in Familie rein, aber auch in diese Kirchenfamilie, weil wir eine Familie sind unter Glaubensgeschwistern. Oh ja, kurz zur Mama. Kann auch sein, dass ich nachher übernehmen muss. Eben hat es noch geklappt. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Das erste Folge Paw Patrol, die er sehen wird in seinem Leben. Ja, wir wollen zusammen lernen und voneinander lernen und heute um diesen Wert gehen. Und das, was Manu auf ihrem Herzen hat, hat sie schon seit Monaten beschäftigt, sieht es. Und als sie am Montag ihre Predigt vorbereitet hat, hat der Heilige Geist mich selber überführt und hat sich dann am Dienstag und Mittwoch dran zu beißen. Also ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid gespannt. Und genau, bevor ich es vergesse, weil ich es habe eben vergessen, hier sind nachher, weil nächste Woche ja Muttertag ist, Dankes-Mama-Karten. Jeder Papa oder jeder Ehemann oder jeder, nee, nicht Papa, sorry, jeder Ehemann und jedes Kind, das seiner Mama eine Karte schreiben will, darf sich nachher hier, wenn er rausgeht, eine mitnehmen und seiner Mama schenken. Genau, und ich möchte kurz noch beten. Jesus, du bist hier. Segne Manu, meine Frau, dass du durch sie sprichst und dass sie deine Worte hat. Heiliger Geist, du bist hier und wir danken dir dafür, dass du unser Herz verändern willst. Und ja, du siehst auch jeden Einzelnen, welcher Situation er ist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass wir mit Veränderung nach Hause gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, du hast gegessen.
So, Tommy hat mich ja kurz schon vorgestellt. Ich bin Manu, ich bin fast 32 Jahre alt. Mama von Boas und Lehrerin von Beruf, genau, aber momentan eben in Elternzeit. Und ich habe uns heute einen Bibeltext mitgenommen, der in Lukas 10, 38 bis 42 steht. Den würde ich jetzt gerne vorlesen. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus, ich danke dir für den Bibeltext, den wir uns heute anschauen. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum siehst und dass du zu jedem sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du meine Gedanken sortierst und einfach mich das Richtige sagen lässt, auch wenn es nicht da steht. Oder wenn es da steht, genau. Gut, ich habe den Bibeltext genommen oder auserwählt, weil mich das an richtig viele Situationen erinnert. Viele von uns haben Geschwister, glaube ich. Und ich bin die zweite von 4 Kindern. Und wir haben uns unterm Dachgeschoss, alle hatten da ihre Kinderzimmer, also wir haben uns das Dachgeschoss geteilt und hatten da auch ein Badezimmer und einen Flur. Da stand ein Computer, witzigerweise. Also früher hatte ja nicht jeder ein Handy, also mussten wir uns das auch teilen. Und ich war so eine typische Martha schon als Kind. Mir fällt gerade ein, ich habe meiner Mama, die mochte das, wenn man ihr hilft, aber sie hat immer gesagt, sie will es nicht aussprechen, sondern wir sollen sehen, wenn sie Hilfe braucht. Und ich war halt ein bisschen feinfühliger und habe dann manchmal auch die Spülmaschine ausgeräumt oder gestaubsaugt, weil ich halt meiner Mama irgendwie helfen wollte. Und so war ich dann auch da oben, die Putzfrau meiner Geschwister, so ein bisschen wie Martha, die geguckt hat, dass halt alles gut sauber ist. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, okay, meine Geschwister putzen einfach nicht. Das geht nicht. Ich muss einen Putzplan schreiben. Und habe dann eben als Teenie einen Putzplan geschrieben, der nie eingehalten wurde. Und ich habe echt gedacht, oh Mann, ich mühe mich ab. Und keiner von meinen Geschwistern sagt mal Danke oder putzt auch mal. Sondern die haben es einfach genossen, ein sauberes Bad zu haben. Und deswegen fühle ich total mit Martha, die sich da abmüht und ihre Schwester eben nur da sitzt und nichts macht. In ihren Augen, genau. Und ich glaube auch, dass wir viele hier in Deutschland von unserer Kultur her das richtig cool finden, wenn man arbeitet. Also Marthas sind eigentlich von unserer Kultur her auch richtig beliebt. Die arbeiten, die wissen, was zu tun ist, die halten sich an die gesellschaftlichen Normen. In unserer Gesellschaft gehört es eben dazu, dass in deren Gesellschaft, dass man arbeitet als Frau in der Küche oder dann hinten im Raum sitzt, aber niemals zu den Füßen eines Rabbis. Das war damals undenkbar, was die Maria da gemacht hat. Und Martha hingegen voll entsprechend ihrer Kultur. Und wir sind auch ganz oft, verhalten wir uns ja auch in unserer heutigen Gesellschaft nach den Normen und Werten, die unsere eigene Familie hat, aber auch die Gesellschaft hat. Und dann gibt es hier noch die Maria, die ganz anders handelt. Sie setzt sich auch zu den Füßen Jesu. Das bedeutet, dass er mit höchstwahrscheinlich, also so rein vom Kontext, war mit seinen Jüngern unterwegs. Und Martha hat die Männer einfach zu sich eingeladen nach Hause. Und die saßen dann alle um Jesus und Maria hat sich einfach dazugesetzt. Also komplett gegen das, was eigentlich normal war in der Gesellschaft. Wobei es auch schon unnormal war, dass überhaupt Martha als Frau 13 Männer zu sich nach Hause einlädt. Also es war schon komisch, was die Nachbarn sich wahrscheinlich gedacht haben oder die ganze Stadt, vielleicht auch das Dorf nebendran. Auf jeden Fall war das schon von beiden Frauen ziemlich untypisch für Frauen, so zu handeln. Und Jesus hat aber auch gar nichts gesagt. Er hat es nicht zu Maria gesagt, ja geh du bitte in die Küche und dien mir, sondern sie durfte bei ihm bleiben und ihm zuhören. Und was mir auch auffällt an der Geschichte, beide Schwestern haben ein Ziel vor Augen. Sie wollen Gott, wollen Jesus dienen. Und die eine macht es eben durch das, dass sie in der Küche steht, dass sie sich kümmert um die Männer. Und die andere macht es dadurch, dass sie eben den Moment genießt und Jesus zuhört. Beide haben ein Ziel vor Augen, sie wollen Jesus dienen. Und trotzdem sagt Jesus, sie hat das gute Teil erwählt. Deswegen heißt die Predigt auch das gute Teil. Ich möchte uns herausfordern, dass wir am Ende der Predigt sagen, wir wollen auch das gute Teil erwählen. Und was das vielleicht für unseren Alltag heißt, wollen wir uns jetzt in drei Punkten anschauen. Der erste Punkt, Vergleich verdirbt. VV kann man sich gut merken, Vergleich verdirbt. Die Geschichte, finde ich, wirklich passt so typisch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ihr habt euch gestritten mit den Geschwistern mal, als ihr klein wart. Und dann rennt das kleine Geschwisterchen hin, Mama, die hat das aber jetzt gerade gemacht. Also die petzt. Und irgendwie finde ich, Martha, die ist auch so ein bisschen eine, die zu Jesus rennt und sagt, Jesus, meine Schwester macht gerade nichts. Hilf mir doch, dass sie auch was tut. Sag ihr das doch mal, dass sie nicht nur da sitzen soll, sondern mir helfen soll. Und ich fühle total mit ihr, weil ich auch damals mit meiner jüngeren Schwester so eine Rivalität hatte. Sie war schlank, also ist sie immer noch, obwohl sie drei Kinder hat. Ist talentiert, singt gut, kann gut Gitarre spielen. Und die hatte so einen Charme, konnte immer alles schön zu sich anziehen, genau, auch die Lehrer. Und da war ich schon ein bisschen neidisch und habe mich verglichen mit ihr. Und das Ganze hat mich dann dazu geführt, dass die Beziehung zu ihr natürlich auch schlecht war. Und ich habe mich durch das Vergleichen mich selber verdorben, könnte man sagen. Meine ganzen Gedanken, meine Beziehung zu ihr. Und das war letzten Endes das, was uns innerhalb der Teenie-Zeit auch ziemlich geprägt hat. Und ich weiß nicht, ob du hier sitzt und du hast eben Ähnliches erlebt. Vielleicht mit einer Freundin, mit einem Freund, vielleicht auch mit deiner Mutter. Manche vergleichen sich ja da auch mit den Eltern oder auch mit den Kindern. Vergleich verdirbt. Wenn du dich vergleichst, hast du auch meistens ein Ziel vor Augen. Manchmal ist es ja so, du vergleichst dich und möchtest dich dadurch besser fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, denn es sitzt man da, aber der macht das oder die macht das ja eigentlich gar nicht so viel besser wie ich. Also so schlecht bin ich ja gar nicht. Oder man fühlt sich dadurch richtig schlecht. So bin ich. Wenn ich mich vergleiche mit anderen Mamas, weil ich jetzt eben in der Situation bin, Mama zu sein, ist das natürlich ein großer Fokus in meinem Leben. Vergleiche mich mit anderen Mamas und die sind halt oft einfach so gelassen im Vergleich zu mir. Ich bin viel zu kontrollsüchtig oder wie, na, doch ich habe schon gerne die Situation in der Hand und möchte, dass es meinem Kind eben gut geht. Und ich bin nicht ganz so gelassen. Wie viel ich gelesen habe auf Pinterest über irgendwelche Erziehungsmethoden und über den Schlaf von Babys und überhaupt, unfassbar. Und da gibt es ja immer die ganz anderen Menschen, die so gelassen sind und ich werde da, vergleiche mich da immer und denke mir, was mache ich eigentlich falsch? Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Das heißt, wenn wir uns vergleichen, dann haben wir oft ein Ziel vor Augen. Auch Martha hat sich verglichen. Welchem Ziel sie gefolgt ist, wissen wir jetzt nicht genau. Aber irgendein Ziel hatte sie vor Augen. Aber welches ist eigentlich im Endeffekt erstmal egal, denn Vergleich verdirbt. Vergleich verdirbt gerade die Beziehung zu ihrer Schwester. Sie geht zu Jesus, zu dem Rabbi und sagt ihm eigentlich, dass ihre Schwester gerade faul ist und nichts macht. Und das war ja garantiert nicht richtig gegenüber ihrer Schwester, weil sie ja dadurch ein bisschen schlecht macht. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben, in unserem Glaubensleben und in unserer Familie, in unseren Freundschaften aufhören sollten, die andere Person anzuschauen, sondern unseren Blick zu Jesus zu richten. Denn wenn wir anfangen, die andere Person im Fokus zu haben, dann fangen wir uns an zu vergleichen. Haben wir aber Jesus im Fokus, unseren Blick auf Jesus gerichtet, dann wird Jesus das Zentrum sein und dann kann er uns auch sagen, was wir gut machen, was er für uns vorhat. Gott hat mit jedem Einzelnen hier in diesem Raum was vor. Ob der andere jetzt viel besser Gitarre spielt als du oder viel besser andere Dinge tut, ist erstmal egal, denn Jesus hat für jeden Einzelnen hier etwas vorbereitet, egal in welcher Lebenssituation du jetzt steckst, ob es jetzt als Teenie ist oder als Großeltern oder als werdende Mamas und Papas, jeder hat was vor mit dir, er hat mir was vor mit euch und der Blick auf die anderen hindert dich daran, den Blick auf Jesus zu richten und zu sehen, was er Gutes für dich vorhat. In Johannes 21, 18 bis 22 lesen wir eine Geschichte mit Jesus und seinen Jüngern und Petrus fragt Jesus, Jesus erzählt Petrus, wie er sterben wird. Und Petrus sagt, aber was ist mit dem Jünger, der dich so liebt? Im Johannesevangelium spricht ja der Autor immer von dem Jünger, den Jesus liebt. Und Jesus sagt in Vers 22, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Was geht dich das an, dass der andere in deinen Augen manche Dinge besser macht? Was geht dich das an, dass die eine Person vielleicht irgendwie gelassener handelt als du oder eben das Leben ganz anders in die Hand nimmt als du? Schau du auf Jesus und folge du ihm nach. Es geht nicht in deinem Leben und im Glaubensleben darum, auf andere zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen. Und er hat was Gutes für dich vorbereitet. Der Blick weg von Jesus hindert uns daran zu sehen, was er für uns vorbereitet hat. Und er möchte dir heute zurufen, folge du mir nach. Und Nachfolge funktioniert ja eigentlich nur, wenn wir eine tiefe Beziehung zu Gott haben. Und das funktioniert auch nur, wenn wir den Blick auf Jesus richten und nicht auf uns oder auf die anderen. Und manchmal heißt es auch, dass wir unsere Aufgaben mal liegen lassen sollten und uns Jesus hingeben sollten. Und es heißt jetzt nicht, dass wir alle faul werden und nichts mehr machen, aber es geht darum, wie machst du deine Aufgaben? Wie lebst du dein Leben? Lebst du dein Leben mit Hingabe zu Jesus oder nimmt die Aufgabe zu viel Übermacht in deinem Leben? Das bedeutet, was ich dir sagen will heute mit Vergleich verdirbt, schau auf Jesus und nicht auf die anderen. Und Jesus ruft dir zu, folge du mir nach. Und jetzt könnte das sein, dass wir versuchen, die Situation so perfekt wie möglich hinzukriegen. Ich habe jetzt schon vorhin gefragt, ob jemand Scrubs kennt. Das waren nicht viele. Das ist so eine Serie von jungen Ärzten. Und einer der Ärzte, der hat immer so Tagträume und schaut dann so nach oben. Als ich im Studium war und im Referendariat, war ich oft überwältigt mit den ganzen Aufgaben. Vielleicht fühlst du dich auch oft überwältigt von dem, was von dir erwartet wird in der Arbeitswelt. Dann kommst du heim und dann erwartet deine Frau noch, dass was weiß ich, was alles machst. Ich bin ja auch so. Ich erwarte immer von Tommy, ich habe immer richtig coole Ideen fürs Kinderzimmer, aber ich mache das halt nicht selber, sondern das macht Tommy. Und dann kommt er heim und ich habe die Erwartung, also da steht schon alles. leg mal los. Und er kommt halt eigentlich schon gestresst heim und jetzt habe ich noch eine Erwartung. Vielleicht geht es einem von euch auch so. Oder dann will die Mama noch was. Dann kommt gerade heim von der Schule und die Arbeit hört irgendwie nicht auf. Und ich habe damals gelernt, dass ich meinen Blick zu Jesus richte. Und dieser eine Arzt in dieser Serie, der guckt immer so nach oben und ich habe gelernt, manchmal, das mache ich auch nicht immer, auf Jesus zu schauen und mache das dann in Gedanken, wie dieser JD, der nach oben schaut und schaue Jesus an, weil dann werden meine Probleme kleiner. Wenn wir den Blick auf Jesus richten und weg von den Problemen, von dem, was um uns herum geschieht, dann wird das alles kleiner, dann sehen wir das, was Jesus uns sagen möchte. Dann können wir uns wirklich fokussieren auf Gott. Das heißt, was ich dir heute sagen will, vergleich dich nicht mit den Situationen und mit dem Leben anderer, sondern schau auf Jesus und nimm den Blick weg von anderen und gib dich ihm wirklich hin. Jetzt ist es so, dass man oft, ach ja, das wollte ich auch noch sagen, perfekt wird oder perfekt werden will in diesem Hingeben. So bin ich. Ich habe gelernt, mit Baby hat man plötzlich Flecken auf der Hose, wo man nicht wusste, woher die kommen. Also perfekt geht einfach nicht mehr. Aber wir streben alle irgendwie nach Perfektion, vor allem hier in unserem Süden teilweise auch, Süden Deutschlands oder in Deutschland im Allgemeinen. Aber Perfektion werden wir nie erreichen. Das ist mein zweiter Punkt. Wir sind nicht dabei, perfekt zu sein, sondern wir sind im Prozess und der Prozess findet bei Gott statt. Prozess statt Perfektion. Wenn ich Martha so sehe, dann sehe ich, dass sie sich irgendwie entschieden hat, die Kontrolle zu bewahren, dass sie sich sehnt, ihre Ziele zu erreichen, dass alle gut versorgt sind, dass ihre Schwester da ist und ihr hilft und kontrollieren kann. Martha will den Moment kontrollieren. Aber wenn du bei jemandem zu Gast bist, möchtest du dann Zeit mit der Person verbringen oder willst du beim Putzen zuschauen oder willst du wirklich den Moment mit der Person genießen? Und Jesus hatte bestimmt nicht vor, dass Martha nur bedient, sondern er wünschte sich vielleicht auch, dass sie mal da sitzt und ihm zuschaut und zuhört, was er zu sagen hat. Jesus wünscht sich nichts Sehnlicheres, als mit dir Zeit zu verbringen, dass du dich ihm hingibst, egal welche Aufgabe gerade dasteht. Und manchmal hat man To-Dos ohne Ende. Aber Jesus wünscht sich, dass du dich nach ihm ausstreckst, dass du dich ihm hingibst und ihm nachfolgst. Und Perfektion hat immer auch, meiner Meinung nach, was mit Erwartungen zu tun. Erwartungen an dich, dass du deine Ziele erreichst, Erwartungen an andere, dass sie genauso agieren sollen, wie du möchtest und vielleicht auch Erwartungen an eine Situation, die man nicht so in der Hand hat. Zum Beispiel, dass die Prüfungsfragen genau die gleichen sind wie von der Altklausur oder so. Was meistens dann ja nicht der Fall war, wenn man das so sich überlegt. Und Martha hatte genau dasselbe. Sie wollte vielleicht Jesus gefallen, vielleicht wollte sie gelobt werden. Und natürlich wollte sie, dass Martha hilft. Ich habe so als Mama, als junge Mama trifft man sich dann eher mit jungen Mamas, weil es irgendwie passt von der Lebenssituation. Man hat ja auch Freunde, die ungefähr in der gleichen Lebenssituation sind, dass man sich auch gut austauschen kann. Und wenn ich mit den Mamas so rede, dann geht es ganz viel auch um den Babyschlaf. Da hat jede Mama irgendwie eine Erwartung. Ich hatte die Erwartung, Boas schläft immer in seinem Bett neben uns, weil das ist das Allersicherste, was den plötzlichen Kindstod angeht. Das war nicht der Fall. Boas ist immer aufgewacht, wenn man ihn abgelegt hat. Also hat er auf mir geschlafen 3 Monate, bis ich ihn langsam dran gewöhnt habe. Und jetzt schläft er immer noch in unserem Bett. Warum lasse ich das zu? Weil er ist ein Individuum und er wird seinen richtigen Zeitpunkt eben haben. Ich hatte die Erwartung, dass es komplett anders wird. Ich habe es mit einer jungen Mama, die ist gerade erst Mama geworden, auch geredet und sie hatte die Erwartung, dass das Kind im eigenen Bett schläft, im anderen Zimmer, aber es funktioniert auch nicht. Das bedeutet, wenn wir Erwartungen an andere haben, dann werden die oft einfach nicht erfüllt. Weil jedes jeder Mensch ein eigenes Individuum ist mit eigenen Wünschen und mit eigenen Vorstellungen. Und manchmal müssen wir die Erwartungen an andere aufgeben und den anderen so hinnehmen, wie er eben ist. Und das heißt, dass man offen sein muss und die Erwartung ablegen sollte. Ich sage ja, sollte, ist nicht einfach, wir sind nicht perfekt, wir sind alle im Prozess. Und der Prozess findet bei Jesus statt. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest, aber Jesus lädt dich ein, in den Prozess mit ihm zu gehen, um ihm ähnlicher zu werden. Und vielleicht die Erwartungen, die du mal an dich selber hattest und die Ziele, die du eigentlich erreichen wolltest, nicht erreicht hast. Jesus sagt dir, dass er dich so lieb hat, wie du bist und dass er mit dir auf diesem Weg ist, wo er dich haben wollte. Und er wollte genau, dass wir hier in dieser Zeit leben, in der Corona ausgebrochen ist. Er wollte, dass genau du in dieser Zeit lebst und dass du genau hier in Pforzheim bist. Er hat ein Ziel vor Augen mit dir, egal wie alt du bist, egal wie jung oder wie alt. Und Perfektion werden wir einfach in der Hinsicht nicht erreichen, weil unser Leben von so vielen Dingen beeinflusst wird. Wir sind alle im Prozess. Das heißt, wenn wir im Prozess mit Jesus sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken mit ihm teilen, dass wir Zeit mit ihm verbringen und dass wir unsere Sorgen und unsere Unruhen ihm anvertrauen sollten. Und es gelingt uns nur, wenn wir eine echte Hingabe leben, wenn wir wirklich Beziehung mit ihm leben und Beziehung bauen. Und das bringt mich zum dritten Punkt: Hingabe statt Aufgabe. Wir sollen uns echt hingeben und die Aufgabe mal sein lassen. Was meine ich damit? Schauen wir uns an. Ich möchte da den Vers 41 nochmal hervorheben und nochmal kurz anschauen mit euch. Jesus sagt: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Wenn Jesus Martha, Martha sagt, dann wiederholt er ihren Namen und das zeigt eigentlich, dass er sie echt lieb hat, dass er sie sieht. Und dann sagt er nicht, hat er erst einen Appell, sondern nein, er kennt ihre Wünsche, ihre Sorge, ihre Unruhe erst mal an. Wenn du zu Jesus kommst und dich beschwerst, und das ist auch gut, wir sollen alle zu Jesus kommen, wir dürfen ihm alles sagen, dann wird er dich nicht erst mal hier belehren, sondern er erkennt deine Gefühle an und deine Wünsche und deine Sorgen und deine Unruhe. Mit was bist du denn gerade beschäftigt? Hast du es Jesus schon mal erzählt, was gerade los ist in deinem Leben? Er hört dir zu und möchte dir heute was mitgeben und sagen, dass er sich wünscht, dass du ihm die Sachen mal erzählst und dass du dich ihm hingeben sollst, damit er mit dir vorangehen kann. Ich finde es richtig schön, dass Jesus ein Gott ist, der uns erstmal nicht anklagt. Genau. Und wenn wir hingebungsvoll leben wollen, dann müssen wir uns irgendwie auch aufgeben. Ich weiß nicht, welche Aufgabe du hast. Vielleicht hast du, ich glaube, manche sind im Studium, wie ich das sehe. Manche sind schon mitten im Leben, vielleicht auch schon Großeltern oder vielleicht bald. Manche werden Eltern, habe ich jetzt schon mitgekriegt. Das Ganze... Leben, jeder steckt in irgendeiner Phase und jeder hat eine Aufgabe und Aufgaben geben uns eine Identität. Ich war ganz lange die junge Lehrerin, also ich sehe immer noch jünger aus, als ich bin. So langsam kommen die Falten, das Baby und über 30 halt. Aber damals, ich hatte eine Abschlussklasse und die haben Abschlussfotos gemacht mit dem Pulli und ich habe auch einen Pulli gehabt, dann durfte ich da auch hinstehen und ich sah eigentlich aus wie die Mädels. Und es war irgendwie so auch meine Identität, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich gehe wieder in die Schule und gehe arbeiten, denke ich mir immer, welche Rolle habe ich dann da? Bin ich dann immer, da bin ich nicht mehr die junge Lehrerin, geht gar nicht. Irgendwann mal kommen halt die Falten und dann sieht man halt alt aus. Und irgendwie gibt uns so eine Aufgabe Lehrerin sein, Mama sein. Und wenn das mal wegfällt, die Kinder sind weg, ja, welche Aufgabe hast du noch? Wie identifizierst du dich? Und da stellen wir fest, dass wenn wir uns Jesus hingeben, dann geht es nur, wenn wir uns selber aufgeben. Das heißt auch, dass deine Aufgabe nicht deine Identität ist. Deine Identität ist nicht, dass du Student bist, dass du Kind bist, dass du Mama bist, sondern deine Identität ist, dass du Kind Gottes bist. Und das ist viel, viel größer als eine Aufgabe, die so weltlich und so im Endeffekt auf die Ewigkeit gesehen so nichtig ist. Hingabe erfolgt, wenn wir uns selber aufgeben, wenn wir die Aufgabe hergeben, unsere Ziele selber zu erreichen. Und das heißt, wir sind aber alle im Prozess, weil das zu schaffen, eine Identität zu begreifen, dass wir Kind Gottes sind, das ist so schwierig. Und das funktioniert nur, wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir eine Beziehung mit Jesus führen. Und jetzt ist die Frage, warum hat denn Maria überhaupt das Bessere erwählt? Ich meine, Martha hat ja eigentlich gedient. Das ist ja auch das, was wir tun sollen. Wir sollen ja alle im Gottesdienst helfen und dienen und gastfreundlich sein und alles. Wieso hat dann Maria das Bessere gewählt? Oder das gute Teil erwählt? Welche Dinge setzen dich denn so in Unruhe, dass du sie durch Dienen wegbekommen möchtest? Welche Dinge setzen dich so in Unruhe, dass du sie durch Dienen wegbekommen möchtest? Wenn man eine Aufgabe hat, dann ist man nicht mehr so beschäftigt mit den Problemen, mit Dingen aus der Vergangenheit. Ich bin überzeugt, dass die Vergangenheit uns so unfassbar prägt, dass wir oftmals Persönlichkeitsstrukturen uns angeeignet haben, die uns daran hindern, so zu werden, wie Gott uns wirklich will. Gibt es Dinge in deiner Vergangenheit, die dich daran hindern, Gott wirklich zu dienen, beziehungsweise dich richtig Gott hinzugeben? Gott möchte, dass du ihm vertraust, dass du bei ihm bist und dich wirklich ihm hingibst. Und das heißt auch, dass vielleicht mal wichtig ist, über Vergangenes zu sprechen. Und Martha ist so besorgt, dass sie Jesus verpasst hat. Sie rennt da durch die Gegend, sammelt Geschirr ein, spült Geschirr, holt nochmal Wasser, macht das und macht das. Aber wo ist sie? Sie ist nicht bei Jesus, sie verpasst den Moment. Verpasst du auch manchmal den Moment, weil du kontrollieren willst, dass alles funktioniert und sitzt im Gottesdienst, hast alles vorbereitet, hast mitgeholfen, hast vielleicht schon vorher dafür gebetet, dass Gott zu dir spricht im Gottesdienst und du verpasst das Ganze, weil du damit beschäftigt warst, den Moment zu kontrollieren, anstatt den Moment zu genießen. Im Alltag kann es ja so aussehen, dass man sich Zeit einräumt für Gott, sich ja, Zeit nimmt, beim Autofahren, das habe ich immer gerne gemacht, oder morgens dann stille Zeit zu machen. Und dann kommen wir oftmals auch wieder so in die Versuchung, dass wir das immer schön vorbereiten, den Moment mit Gott zu haben, dass wir wieder sagen, okay Gott, du kannst zu uns sprechen in der und der Zeit und der in der Phase und da habe ich dir Zeit eingeräumt, aber den Rest des Tages, wie gestaltest du das? Lässt du Gott auch mal zu dir sprechen, wenn er eigentlich nicht in deinen Zeitplan reinpasst? Gibst du dich ihm wirklich hin und lässt mal die Aufgabe Aufgabe sein? In der Familie ist es ja auch so, dass wir unglaubliche Vorbilder sind für unsere Kinder. Und die Geschichte, finde ich, die prägt irgendwie ein anderes Gottesbild. Hier in Deutschland sind wir sehr leistungsorientiert und auch, wenn man manche Bibeltexte anschaut, sind die auch so, dass man dienen soll. Aber es geht immer um die Hingabe im Dienen. Und oftmals gerät man aber in so einen Leistungsdruck. Und wir sind als Eltern und Großeltern und große Geschwister auch oft ganz große Vorbilder für unsere jüngeren Geschwister, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und prägen das Gottesbild. Meine Mama hat es richtig cool hinbekommen. Die saß immer manchmal 2 Stunden lang da, bis jeder von uns nach Hause kam und hat mit uns Mittag gegessen. Bei 4 Kindern wartet man teilweise echt lang. Und als dann meine große Schwester vom Arbeiten heimkam, die hat auch, die erste Ausbildung war die zur Altenpflegerin und meine Mama hat die eben nach 14 Jahren auch noch gemacht, die Ausbildung. Und dann war die Gesprächsthema eben schon da und da gibt es auch witzige Geschichten. Und wir saßen immer da und fanden es richtig cool und haben viel gelacht. Und meine Mama hat da eigentlich gezeigt, wenn Gott sich vergleicht in der Bibel mit der Mutter oder mit dem Vater, dass der Vater Zeit verbringt mit einem. Und meine Mama hat es uns so vorgelebt, dass ich dieses Gottesbild aus der Bibel auch glauben kann. Wenn Gott jetzt aber sagt, ich bin der gute Vater, ich bin der gute Hirte, ich bin die Wahrheit und du hast es als Mensch nicht erlebt innerhalb deiner Familie, weil deine Eltern das anders geprägt haben, dann kannst du dieses Gottesbild nicht glauben. Wie willst du glauben, dass Gott ein guter Vater ist, wenn du dich nur gestritten hast mit deinem Kind oder ihm nicht gesagt hast, dass du das Kind lieb hast oder dass du das Mädchen brauchen das übrigens, habe ich neulich gelesen, noch mehr als Jungs, dass die Väter sagen, dass sie schön sind, was für eine unglaubliche Rolle die Väter haben im Leben eines Mädchens, sieht man dann erst, wenn die Menschen um die 30 sind, wenn man sich mal beschäftigt mit sich selber, mit der Vergangenheit. Du bist verantwortlich, du prägst das Gottesbild, das dein Kind hat. Aber auch da, wir können nicht perfekt sein in der Sache, im Mama sein oder im Papa sein. Wir sind alle im Prozess. Und ja, meine Mama hat es eben richtig gut hingekriegt und ich beschäftige mich auch damit, wie schaffe ich das, weil ich bin eher so, dass ich sehr abhängig bin von dem, was andere sagen oder denken könnten. Wahrscheinlich geht es auch anderen so. Und ich bin damit beschäftigt, wie schaffe ich das, dass Boas nicht damit so davon abhängig ist. Wie präge ich das denn, dass das nicht da ist? Und ich bin noch zu wenig Antwort gekommen, weil man halt durch sein eigenes Verhalten schon sehr, sehr viel prägt. Aber ich glaube, wir sind alle im Prozess. Und den Prozess schaffen wir nur, indem wir uns hingeben und die Aufgabe Boas soll nicht sich zu sehr abhängig machen von der Meinung anderer, abhängig macht. Hat das Sinn ergeben? Das hat's. Das heißt, wenn wir wirklich im Prozess sein wollen mit Gott, dann müssen wir uns selber aufgeben, dann dürfen wir uns nicht mehr vergleichen mit anderen. Dann sollten wir alle Gott nachfolgen, egal in welcher Lebenssituation du gerade steckst. Und Kinder sehnen sich nach nichts anderem als Zeit zu haben. Und Jesus sagt auch in der Bibel, ich glaube in Johannes 10, 31, ich und der Vater sind eins. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und was macht Jesus? Er verbringt Zeit. Was will der Vater? Er will mit dir Zeit verbringen. Gott will mit dir Zeit haben, genauso wie deine Kinder, deine Enkelkinder Zeit haben wollen. Und blicke dabei aber auch nicht auf andere, wie die das machen, sondern blick auf Jesus und er wird dir zeigen, wie du das Ganze hinbekommst. Da gibt es auch einen neuen Lobpreis-Song, manche kennen den vielleicht, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber da wird gesungen, dass er der Vater gerade in einem Zimmer steht und Lobpreis macht. Und dann kam der Junge rein und hat gesagt, oh, sorry, ich komme später nochmal. Und der Papa meinte nur, nee, komm rein, das ist der beste Moment, den du ausgesucht hast, um mit mir Zeit zu verbringen. Komm und versuch es doch auch mal mit Gott zu beten und zu reden. Das zeigt mir, also ich finde es richtig cool, dass der Vater das gesagt hat, weil wir prägen auch das, wie unsere Kinder später mit Gott Zeit verbringen wollen. Unser Glaubensleben ist nicht nur eine individuelle Sache, sondern, oder was Privates, sondern dein Ehepartner geht das was an, deine Kinder geht das was an. Weil wir prägen das Ganze, wie das Gottesbild später ausschaut und auch die Gottesbeziehung. Ich habe jetzt noch eine Frage auch zu Martha. Hatte Martha mehr Ruhe in ihrem Dienst als in seiner Gegenwart? War es für sie einfacher rumzurennen, als sich mal hinzusetzen und Gottes Gedanken mitzubekommen? Die Gnade, die er für ihn hat, die er für sie hat. Bist du auch manchmal viel zu sehr beschäftigt, damit zu dienen, als dass du dich Gott hingibst? Wo Hingabe fehlt, fehlt auch Abhängigkeit. Jesus will, dass du dich von ihm komplett abhängig machst. So wie Boas, das sieht man jetzt, wie abhängig kleine Kinder von ihrer Mama sind oder auch vom Papa. Ich kenne auch Kleinkinder, die sind so alt wie Boas, die so Papa-zentriert sind. Eigentlich kenne ich nur einen. Aber so wie Boas mich braucht zum Einschlafen oder auch zum Zeitverbringen, so will Gott, dass du dich von ihm hingibst. Dass du weinst, weil Gott jetzt schon wieder weg ist, aber er ist ja da. Gott und Jesus will von dir echte Hingabe. Und echte Hingabe funktioniert durch das, dass wir uns aufgeben, uns selber aufgeben und unsere Aufgaben mit dem richtigen Herzen machen. Nicht mehr.
Sorry, er schafft es nicht mehr ohne Mama. Er hat es eben fast gepackt, aber ist noch nicht ganz fertig, gell? Ja. Werf mal doch kurz mal den Vers 40 und 42 an. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Und Jesus sagt aber zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt. Also nicht nur beschäftigt, sondern besorgt und beunruhigt um viele was? Jetzt seid ihr so, hallo? Ja, ich bin hier nicht der Campuspastor, deswegen, ja genau. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen, genau. Und Jesus sagt zu ihr aber, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt, beschäftigt, weil du besorgt und beunruhigt bist um viele Und schau mal, ich glaube, auch was Manu in den letzten 30 Minuten so schön gesagt hat, und ich glaube, sie hätte auch eigentlich da auch noch viel zu sagen, aber Boas packt es nicht mehr, es tut mir leid, er braucht sie, ist, dass wir versuchen, unsere Beschäftigung, beziehungsweise unsere Sorgen und unsere Beunruhigtheit in der Beschäftigung durch Dienen wegzumachen. Und was sie nicht verstanden hat, und deswegen, und wir lieben Martha, Manu hat es gesagt, eigentlich identifizieren wir uns mit Martha, weil wir sind die, die tun, und wir würden wahrscheinlich auch Leute wie Martha in unserem Geschäft anstellen und nicht Marias, logischerweise, ja. Das ist das, was wir tun würden, aber Jesus gibt Martha hier eine Backpfeife und sagt, deine Einstellung ist schlecht und Maria hat das gute Teil. Und sie hat das gute Teil genommen. Sie hat das gute Teil und es wird hier nicht genommen. Warum? Weil sie hat verstanden, all meine Sorgen, alle meine Unruhe, alle meine Beschäftigungen, kann nicht weggemacht werden durch mein Dienen und mit dem Beschäftigen der Dinge, sondern nur durch Jesus Christus. Und das hat Maria verstanden. Und deswegen ist Maria hier die Heldin in dieser Geschichte. Ja, kurze 4 Verse, richtig viel drin. Aber ja, genau, die Band darf kommen. Ja, danke. Sondern Maria hat das gute Teil erwählt. Und was ist das gute Teil? Das Wort Teil in diesen Versen ist im Wortursprung Erbe. Und es kann ihr nicht genommen werden. Und das, was wir glauben, was uns nicht genommen wird, sind Dinge und Dienen. Aber das ist das, was uns genommen werden kann. Aber was uns nicht genommen werden kann, ist Zeit mit Jesus. Das wird dir am Ende nicht genommen. Die Zeit, die du mit Jesus... Leonard Ravenhill, das war so ein Erweckungsprediger vor ein paar Jahrhunderten, wurde an seinem Sterbebett gefragt, hey, wenn du die Möglichkeit hättest, etwas zu ändern, was würdest du machen? Ich so, ich werde nichts ändern. Ich habe genug Zeit mit Jesus in diesseits verbracht und ich werde die Ewigkeit jetzt auch mit ihm verbringen. Und ich weiß nicht, ob du und ich das sagen könnten. Habe ich genug Zeit mit Jesus verbracht? Ganz im Gegenteil, wir alle sind Martha. Ich bin Martha. Ich bin absolut Martha. Und als am Montag meine Frau das so vorbereitet, ich denke mir so, Tommy, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Wir sind Martha. Ich bin Martha. Ich bin nicht Maria. Kann ich das überhaupt aushalten, in der Gegenwart Jesu einfach mal zu sein, ohne etwas zu tun, um ihn an mir arbeiten zu lassen und nicht meine Arbeit für mich arbeiten zu lassen? Und deswegen ist Hingabe statt Aufgabe deswegen richtig, weil wir nicht unseren Aufgaben uns verziehen sollten, aber gleichzeitig, und das ist der vierte Punkt, Hingabe ist Aufgabe, nämlich Selbstaufgabe. Hingabe ist Aufgabe, dass du hingehst und sagst, ich lasse es jetzt einfach mal, Gott, ich kann nicht, aber du kannst. Ich gebe auf. Und Jesus möchte dir heute zurufen, gib auf. Gib auf, dass du die Arbeit für dich arbeiten lässt. Nee, lass Jesus Christus, den Heiligen Geist, an dir arbeiten und sag, ich ergebe mich und ich muss so sein wie Maria, ich brauche mehr Zeit. Und wusstest du, dass Jesus hungert nach dir? Wusstest du, dass Jesus Zeit mit dir haben will? Er lechzt danach, er hungert und dürstet nach Zeit mit dir, weil er dich liebt. Und er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach dir, nicht nach deinem Tun. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach dir. Können wir das einfach mal bei Jesus zu sein? Ich halte die Ruhe aus. Ich halte die Stille aus. Und ich gehe nicht in meine Aufgaben, um geschäftig zu sein, um nicht daran zu denken, was in meiner Vergangenheit war oder meine Sorgen der Zukunft. Nein, Jesus, nur bei dir. Nur vor dir will ich sein. Nur vor dir will ich sein. Und dabei ist es total egal, was mit deinem Nachbarn ist. Manu hat es wahrscheinlich schon erwähnt. Aber diese Geschichte, wo Jesus Petrus fragt, liebst du mich? Und er fragt ihn dreimal und hast du mich lieb, hast du mich lieb? Und jedes Mal sagt Petrus, ja. Warum fragst du mich überhaupt ein drittes Mal? Ja, ich will auf Nummer sicher gehen. Hast du mich lieb? Und ich so, ja, natürlich habe ich lieb, weide meine Schafe. Und dann sieht er auf Johannes, der immer so seinen Kopf auf den Schoß Jesu legt oder auf seine Schulter legt und so, hey, cool, dass du mich berufst, Jesus. Aber was ist denn mit dem denn da? Und dann sagt er, hör mal zu, Petrus, du kleiner Pisser, das geht dich gar nichts an. Das geht dich nichts an, folge du mir nach. Folge du mir nach. Und oft ist es so, dass wir auf die Aufgaben oder auf das Sein der anderen Christen schauen, aber uns vergessen, hey, Jesus sucht dich. Jesus sucht nur dich. Und das ist so krass, weil er schaut genau dir in die Augen und gleichzeitig schaut er dir in die Augen. Und er kann das, weil er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und ewig. Und all das ist er. Und er schaut dich an und sagt, folge du mir nach. Sei wie Maria. Verbring Zeit mit mir. Ich hungere danach, mit dir Zeit zu verbringen. Ich lechze danach. Ich will nichts anderes, als Zeit mit dir zu haben, weil du bist mein geliebtes Kind und ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben lasse am Kreuz für dich und 3 Tage später wieder auferstehe, damit die Schuld bezahlt ist und der Tod besiegt ist. Ich sehne mich danach, mit dir Zeit zu verbringen. Der Blick auf andere ist der Blick weg von Jesus und ich lade dich ein, heute jetzt Mahlzeiten, ne, Mittagessen nicht mehr. Es ist kein Frühstück, kein Morgen, nicht in diesem Morgen, sondern in diesem Mittag, die kurze Zeit zu nehmen. Simon wird mit dem Singen warten. Weil wir dürfen nicht mitsingen. Ist sowieso eine gute Übung, mal Gott zu loben und anzubeten, ohne dass man seinen Mund bewegt. Einfach mal da zu sein vor ihm. Einfach mal da zu sein für ihn. Für ihn allein. Und das ruft Jesus, folge du mir nach. Kannst du das? Das gute Teil, das dir nicht genommen wird, die Zeit mit Jesus wird dir nicht mehr genommen. Zeit wird dir nicht mehr genommen von ihm. Und wir werden in der Ewigkeit das haben, aber auch im Diesseits. Das wird dir nicht genommen. Das gute Teil zu ergreifen, so wie es Maria getan hat. Und nicht uns in den Aufgaben zu verstricken. Deswegen, vergiss mal deinen Nachbarn, vergiss mal deinen Braten. Ich habe übelst Hunger übrigens. Absolut, aber es ist nicht wichtig. Lass uns Zeit nehmen. Vergiss das alles, was zu Hause auf dich wartet. Auch morgen deinen Arbeitstag. Vergiss deinen Nachbarn, der neben dir sitzt. Vergiss deine Gefühle. Vergiss all das, was dich beschäftigt. Einfach mal rund. Und ich lade dich ein, knie dich mit mir hin, um Zeit zu nehmen für Jesus. Einfach mal vor ihm zu sein. Einfach mal vor ihm zu sein. Ich glaube, das haben wir verlernt. Ich bin absolut davon überzeugt, dass ich Martha bin. Martha übrigens, ich weiß nicht, ob Manu das erwähnt hat, der Name heißt Herrin. Der Name heißt Herrin, sie ist die Hausherrin. Wir sehen ja auch, ja, Martha, Maria und Lazarus. Aber wo sind die Eltern und sind die Ehemänner? Es gibt keine. Sie ist die Herrin. Und deswegen geht sie zu Jesus und sagt, was soll das? Sie sollte mir helfen. Und Jesus sagt, nein, sie hat das beste Teil erwählt. Sie hat das beste Teil erwählt. Sie hat das bessere erwählt, das gute Teil. Und ich lade dich ein, oder Jesus ruft dich eigentlich, Heiliger Geist lädt dich ein, das gute Teil zu erwählen. Deine Aufgaben mal beiseite zu legen, sich selbst aufzugeben. Deine Aufgaben beiseite zu legen, dich Geld aufzugeben. Ja. Wenn du es nicht möchtest, wir werden uns jetzt, glaube ich, so 5 Minuten vielleicht, sind die gar nicht so viel, gell? 5 Minuten ist eigentlich so lächerlich. Ja. Wenn ich könnte und Boas nicht so, ja, ich habe, aber wir könnten uns auch Stundenzeit nehmen. Vielleicht nimmst du das auch mit nach Hause und sagst, ich bin einfach mal vor Jesus. Ich bin jetzt einfach mal vor Jesus. Alles beiseite zu legen. Es gibt keinen Gruppenzwang da, du darfst dich gerne, sehr gerne hinknien als Haltung vor, ja, ich sitze vor deinen Füßen, Jesus. Und ich möchte dir auch keine Show machen, aber ich werde es total ernst meinen. Ich werde jetzt meinen Kopf auf den Boden legen und einfach mal sein vor Jesus, und du darfst sehr gerne mitmachen. Du darfst sehr gerne seine Augen schließen und sagen, ja, Jesus, ich ergebe mich, ich gebe auf. Ich gebe auf, weil es geht um dich und nicht um mich. Wollen wir das tun? Muss es nicht, aber ich mache es jetzt einfach. Ach, ja, Jesus. Jesus liebt dich, sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach dir. Er will, dass du abhängig bist von ihm, Kontrolle loslässt. Er liebt dich. Er liebt dich über alles. Er liebt dich über alles. Jesus schaut dich an und sagt, ich liebe dich. Jesus liebt dich.